Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise begann mit dem Börsencrash 1929 und führte weltweit zu massiver Arbeitslosigkeit, Industrie- und Handelsrückgang sowie politischen Krisen. In Deutschland sorgten NS-Maßnahmen für kurzfristige Erholung, aber auch für Ressourcenfehlallokation und Überschuldung. In den Vereinigten Staaten stabilisierte der New Deal die Lage, echte Erholung kam jedoch erst durch den Krieg. Ursachen waren unter anderem der Goldstandard, Protektionismus und mangelnde geldpolitische Maßnahmen. Hergang. Der Erste Weltkrieg hinterließ ungelöste Probleme in den internationalen Finanzbeziehungen, die zur Weltwirtschaftskrise beitrugen. In den Vereinigten Staaten führte ein vorheriger Boom zu einer Spekulationsblase, die 1929 mit dem Börsencrash endete. Darauf folgten ein Zusammenbruch des globalen Kreditsystems, ein starker Rückgang der Industrieproduktion und zunehmender Protektionismus. Die Krise traf alle Volkswirtschaften, jedoch auf unterschiedliche Weise. Nachkriegsprobleme des internationalen Finanzsystems. Die Folgen des Ersten Weltkriegs belasteten viele Staatshaushalte, besonders außerhalb der Vereinigten Staaten. Großbritannien und Frankreich waren stark bei den Vereinigten Staaten verschuldet und hofften, diese Schulden mit deutschen Reparationen zu begleichen. Deutschland war jedoch selbst hochverschuldet und konnte die Zahlungen mangels Exportmöglichkeiten kaum leisten. Die Reparationsfrage blieb ungelöst und sorgte für Spannungen. John Maynard Keynes kritisierte den Versailler Vertrag, da er weder Europas Wiederaufbau noch eine wirtschaftliche Stabilisierung förderte. Ob die Reparationszahlungen direkt zur Weltwirtschaftskrise führten, ist umstritten, doch Keynes warnte früh vor ihren negativen Folgen. Wirtschaftsboom und Spekulationsblase in den USA. Die Weimarer Republik erbte die Schulden des Kaiserreichs und stand zusätzlich unter dem Druck der Reparationszahlungen. Die Hyperinflation von 1923 zerstörte das Vermögen der Mittelschicht und der Staat drohte zu zerfallen. Der Dawes-Plan der Vereinigten Staaten stabilisierte die Lage und leitete die goldenen Zwanziger ein. Die Vereinigten Staaten gewannen weltweit wirtschaftlichen Einfluss, auch in Asien und Südamerika. Der wirtschaftliche Boom in den Vereinigten Staaten, die Roaring Twenties, basierte auf Automobilindustrie, Elektrifizierung und Konsum auf Kredit. Zwischen 1919 und 1929 stiegen die Konsumkredite von 100 Millionen auf über 7 Milliarden Dollar. Auch Kleinanleger beteiligten sich an der Börsenspekulation, was die Kurse stark steigen ließ. Bereits 1928 begannen Investoren, Kapital aus Europa abzuziehen, um es in den Vereinigten Staaten anzulegen. Ab Juni 1928 versiegte die US-Kreditvergabe an viele Länder fast vollständig. Weltwirtschaftlich folgenreicher Wall Street Crash. Ab Juni 1929 schwächte sich die industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten ab. Der Schwarze Donnerstag am 24. Oktober markierte den Beginn eines massiven Börsencrashs, der bis 1932 anhielt. Die Realwirtschaft brach ein, etwa in der Stahlproduktion, die nur noch zu 12% ausgelastet war. Der Crash führte zum Rückzug US-amerikanischer Kredite aus dem Ausland. Besonders betroffen war Deutschland, das auf diese Mittel angewiesen war. Es kam zu Deflation, Massenarbeitslosigkeit und politischer Radikalisierung. Die Arbeitslosenzahl stieg von knapp 3 auf über 6 Millionen. Auch andere mitteleuropäische Länder litten unter der Bankenkrise. Der Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt im Mai 1931 zog auch deutsche Banken wie die Danat Bank mit sich. Staatliche Eingriffe verschärften die Lage und führten zu weiteren wirtschaftlichen Einbußen. Vereinigte Staaten. Infolge des Börsencrashs, ausfallender Kredite und Bankanstürmen kam es in den Vereinigten Staaten zu zahlreichen Bankenzusammenbrüchen. Ein Drittel aller Banken wurde liquidiert. Dies führte zu Kreditknappheit und Masseninsolvenzen in der Realwirtschaft. Die Federal Reserve unterließ eine Stabilisierung und verringerte stattdessen die Geldmenge um etwa 30%, was die Deflation und die Wirtschaftskrise weiter verschärfte. Deutschland. Die deutsche Bankenkrise markierte den Beginn einer Hyperdeflation. Ursachen waren riskantes Verhalten der Großbanken mit geringem Eigenkapital sowie ein instabiler internationaler Kreditmarkt. Zwischen 1925 und 1929 flossen 21 Milliarden Reichsmark an Krediten nach Deutschland, viele davon kurzfristig. Als das Vertrauen ausländischer Gläubiger schwand, kam es zu massiven Kapitalabflüssen. Der Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt im Mai 1931 löste eine internationale Finanzkrise aus. Im Juli desselben Jahres kollabierte eine große Berliner Bank, was Bankanstürme und einen vollständigen Zahlungsstopp auslöste. Die Banken wurden daraufhin vorübergehend geschlossen und verstaatlicht. Auch das Hoover-Moratorium und eine drastische Zinserhöhung der Reichsbank konnten die Krise nicht aufhalten. Bis 1932 schrumpfte der Banknotenumlauf um rund 30%. Kredite und Investitionen kamen weitgehend zum Erliegen, die Währung war nicht ausreichend gedeckt. Probleme und Reaktionen in weltwirtschaftlichen Zentralbereichen. Großbritannien war bereits in den 20er Jahren von hoher Arbeitslosigkeit betroffen. Während des Krieges wurde der britische Pfund vom Goldstandard abgekoppelt. 1925 kehrte man zur Goldbindung zurück, jedoch ohne wirtschaftliche Belebung. Der hohe Kreditzins und der steigende Pfundwechselkurs schwächten den Handel, und die Weltwirtschaftskrise führte zu einem Rückgang der Exporte um 38%. Die Arbeitslosigkeit erreichte gegen Ende 1930 fast 3 Millionen. 1931 wurde der Goldstandard aufgegeben, was den britischen Export wieder wettbewerbsfähiger machte, auch wenn die Arbeitslosigkeit weiterhin hoch war. Großbritannien erholte sich rascher als andere Industrienationen. Frankreich blieb zunächst von der Krise verschont. Die Industrie war weniger exportabhängig und der Franc war unterbewertet. Doch als Großbritannien im September 1931 den Goldstandard verließ, wurde der Franc überbewertet, was zu steigender Arbeitslosigkeit und einem Rückgang der Produktion führte. Die politische Situation destabilisierte sich und extremistische Gruppierungen nahmen zu. 1934 kam es zu gewaltsamen Demonstrationen. Die Volksfrontregierung unter Léon Blum führte Lohnerhöhungen ein und reduzierte die Arbeitszeit, was jedoch auch die französische Industrie schwächte. Die Reaktionen auf die Krise waren unterschiedlich. In Skandinavien griffen demokratische Regierungen stärker in den Markt ein, während die USA unter Herbert Hoover erste Reformen einführten. Ab 1933 setzte Franklin D. Roosevelt mit dem New Deal auf wachstumsfördernde Investitionen. In Deutschland setzte Kanzler Heinrich Brüning auf eine strenge Sparpolitik, was soziale Härten verstärkte und zum Aufstieg der Nationalsozialisten beitrug. Auswirkungen an der weltwirtschaftlichen Peripherie. Die große Depression in den 1930er Jahren betraf nicht nur Nordamerika und Europa, sondern auch viele periphere Staaten und Regionen, die zuvor wenig in die Weltwirtschaft eingebunden waren, wie Nepal und Zentralafrika. Diese Gebiete blieben weitgehend unberührt, während andere durch ihre Abhängigkeit von Agrarexporten stark betroffen waren. Der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte verschlechterte ihre Handelsbedingungen weiter. In kolonialabhängigen Territorien unterstützte die koloniale Führung vor allem Plantagen- und Minengesellschaften und drückte oft die Löhne, was die einheimischen Arbeiter hart traf. Die Steuerbelastung wurde erhöht, um Einnahmeausfälle zu decken. Laut Pressler führte die Krise zu einem Umdenken in der Peripherie. Die Menschen erkannten die Notwendigkeit einer eigenen Industrie. Dies verstärkte den Entkolonialisierungsprozess, der vor allem in Afrika und Asien in den 1930er Jahren begann, auch wenn viele Gebiete die Unabhängigkeit erst nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten. Arbeitsmarktsituation. Anfang der 30er Jahre erreichte die Arbeitslosigkeit in den Industrieländern ein dramatisches Ausmaß. Auch in Deutschland stieg die Zahl der Erwerbslosen innerhalb kurzer Zeit rasant an. Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Die Folge waren massive Einschnitte bei Gehältern im öffentlichen Dienst und bei der Sozialhilfe. In den USA brachen die Preise für landwirtschaftliche Produkte ein. Viele Bauern verloren dadurch ihre Existenz. Gleichzeitig stieg die Produktion, unterstützt durch Mechanisierung und Programme des New Deal. In der Industrie sank die durchschnittliche Arbeitszeit spürbar. In Japan hingegen wuchs die Wirtschaft trotz der weltweiten Krise. Zwar rutschte das Land kurz in eine Rezession, erholte sich aber schnell, ohne größere soziale Unruhen oder Massenarbeitslosigkeit. Deutscher Außenhandel. Während des Ersten Weltkriegs und in den Jahren danach brach der Außenhandel stark ein. Die Hyperinflation von 1923 trieb zwar die deutsche Industrie an, führte aber auch zu vielen Fehlinvestitionen. Bereits Mitte der 20er Jahre erreichte die Industrieproduktion wieder das Vorkriegsniveau und auch die Importe übertrafen frühere Werte. Bis 1930 wies Deutschland eine passive Handelsbilanz auf. Mit der Weltwirtschaftskrise gingen die Importe dann deutlich zurück. Maßnahmen zur Überwindung der Krise in Deutschland. Der wirtschaftliche Abschwung in Deutschland begann bereits 1928, verstärkt durch die Abwertungsverluste nach dem Börsenkrach von 1929 und die Devisenabzüge nach der Reichstagswahl 1930. Reichskanzler Brüning versuchte, den Haushalt auszugleichen, indem er öffentliche Ausgaben kürzte, Löhne und Gehälter reduzierte und Steuern erhöhte. Diese Maßnahmen verschärften jedoch die Krise und die erhoffte Erholung blieb aus. Auch Brünings Notverordnung zur Senkung von Preisen und Löhnen im Dezember 1931 brachte keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Brünings strikte Sparpolitik wurde oft als Versuch interpretiert, durch die Verschärfung der Krise die Reparationsforderungen zu reduzieren. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass Brüning wirklich keine andere Möglichkeit sah. Eine Abkehr vom Goldstandard oder eine Kreditausweitung wurde aufgrund der Vertrauenskrise und der Angst vor Inflation abgelehnt. Bei der Reichstagswahl im Juli 1932 wuchs der Stimmenanteil der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf über ein Drittel, was zu einer Politik der Kreditausweitung unter Brünings Nachfolgern führte. Der wirtschaftliche Aufschwung unter Reichsbankpräsident Schacht ab 1933 basierte jedoch vor allem auf der Rüstungsindustrie, ohne eine echte Wiederherstellung des Wohlstands zu erzielen. Der sogenannte Papenplan im August 1932 brachte Steuererleichterungen, doch die erhofften Investitionen blieben aus. Erst unter dem Kabinett Schleicher in den letzten Tagen des Jahres 1932 wurden Arbeitsbeschaffungsprogramme stärker gewichtet. Erklärungen: Historiker und Volkswirte sind sich einig, dass die Rezession von 1929 nicht zur Weltwirtschaftskrise geworden wäre, wenn die US-Zentralbank die Geldmenge stabilisiert und die Bankenkrise gemildert hätte. Milton Friedman und Anna J. Schwartz vertraten diese Ansicht in A Monetary History of the United States aus 1963, während John Maynard Keynes betonte, dass der Rückgang der Nachfrage, insbesondere bei Investitionen, die Krise verursacht habe. Friedman und Schwartz sahen die Krise als monetäre Krise durch eine Kontraktion der Geldmenge. Eine Umfrage von 1995 zeigte, dass viele Volkswirte und Historiker dieser Theorie zustimmten. Keynes und andere sahen jedoch einen Rückgang der Nachfrage als Hauptursache. Peter Temin argumentierte, dass eine rein monetäre Erklärung nicht ausreiche, da die Geldnachfrage stärker fiel als das Angebot. In jüngerer Zeit wurde die monetaristische Theorie durch nicht-monetäre Faktoren ergänzt. Länder ohne schwere Bankenkrise litten trotzdem unter Deflation, Industrieproduktionseinbrüchen und Arbeitslosigkeit. Die monetaristische Erklärung traf hier nicht direkt zu, aber der Goldstandard verbreitete die Deflation und zwang viele Länder zu Deflationspolitik. Zudem wird allgemein anerkannt, dass protektionistische Handelspolitik die Krise verschärfte. Österreichische Schule. Ökonomen der österreichischen Schule sahen die Ausweitung der Geldmenge in den 1920er Jahren als Ursache für falsche Kapitalzuteilung, was die folgende Rezession unvermeidlich machte. Sie lehnten staatliche Interventionen ab, da diese die Depression nur verlängern würden. Die monetäre Überinvestitionstheorie war um 1929 weit verbreitet. Präsident Herbert Hoover stützte sich darauf, bedauerte jedoch später die entsprechenden Ratschläge. Friedrich Hayek kritisierte die Federal Reserve und die Bank of England für ihre zu lockere Geldpolitik. Einige Ökonomen, wie Milton Friedman und J. Bradford DeLong, sahen die österreichische Schule als Befürworter der Liquidationsthese, die den Nicht-Interventionismus unterstützte. Lawrence H. White widersprach jedoch, dass die Passivität der Federal Reserve auf die Überinvestitionstheorie zurückzuführen war. Hayeks Wunsch nach einer strikteren Geldpolitik war nicht direkt mit dieser Theorie verbunden, sondern beruhte auf der Hoffnung, dass Deflation Lohnstarre brechen würde. In den 1950er Jahren kritisierte Hayek die restriktive Geldpolitik und die unzureichende Liquidität für Banken während der Krise. Unterkonsumptionstheorie und Einkommensungleichheit. In den goldenen 20ern stieg die Produktivität im industriellen Sektor stark an, insbesondere durch den Übergang zur Massenproduktion und neue Managementmethoden wie den Taylorismus. In den Vereinigten Staaten expandierten die Konsum- und Investitionsgüterindustrien und Unternehmensgewinne wuchsen schneller als Löhne und Gehälter. Günstige Kreditbedingungen führten zu einer Überproduktion. Als die Nachfrage 1929 einbrach und die Kreditbedingungen sich verschlechterten, verstärkte sich die Krise. Auch in der Landwirtschaft nahm die Produktivität zu, was die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse drückte. Während der Großen Depression brach der Markt für Agrarprodukte zusammen und viele Ernten blieben unverkäuflich. Einige Ökonomen wie Tugwell, Burl und Galbraith sahen die ungleiche Einkommensverteilung als Hauptursache der Krise. Die obersten 5% der Bevölkerung verdienten 1929 fast ein Drittel des Einkommens, was zu geringerer Kaufkraft und einer verstärkten Spekulation führte, wodurch die Wirtschaft anfälliger für Krisen wurde. Theorie: John Maynard Keynes veröffentlichte 1923 seinen Tract on Monetary Reform, in dem er feststellte, dass Schwankungen der Geldmenge Verteilungseffekte haben können. Preisschwankungen betreffen nicht alle Preise gleichermaßen, da einige, wie Löhne und Mieten, weniger flexibel sind. Dies kann zu einem Ungleichgewicht führen, das sich negativ auf Wirtschaft und Beschäftigung auswirkt. Während der Weltwirtschaftskrise sanken die Löhne weniger stark als die Preise. Keynes empfahl, statt Lohnsenkungen die Geldmenge auszuweiten, um die Nachfrage zu stabilisieren. In seiner allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes von 1936 erklärte er, dass Investitionen nicht nur von Finanzierungskosten abhängen, sondern auch von positiven Erwartungen. In einer Investitionsfalle würden Unternehmer bei schlechten Aussichten selbst bei niedrigen Zinsen nicht investieren, was zu hoher Arbeitslosigkeit führt. Keynes sah eine Deflation als besonders schädlich, weil sie den Konsum und die Investitionen verringert. Das Sparparadoxon beschreibt das Phänomen, dass fallende Löhne und Preise zu einer Erhöhung der realen Schuldenlast führen, was die Menschen zum Sparen anstatt zum Ausgeben anregt. Konkrete wirtschaftspolitische Empfehlungen: Keynes und Friedrich August von Hayek sagten beide eine Wirtschaftskrise voraus. Hayek betrachtete die 1920er Jahre als Kreditinflationsperiode und befürwortete eine kontraktive Geldpolitik der Zentralbank der Vereinigten Staaten, um eine leichte Deflation herbeizuführen. Keynes widersprach diesem Ansatz. Im Juli 1928 erklärte Keynes, dass zwar Spekulationsblasen an der Börse existierten, jedoch der Rohstoffindex keine Inflation anzeigte. Er warnte vor einem Deflationsrisiko und sah eine lang anhaltende Phase hoher Zinsen als Gefahr für die Wirtschaft. Hohe Zinsen führten seiner Meinung nach dazu, dass weniger Kapital für Investitionen übrig blieb und die Gewinne der Unternehmen schrumpften. Keynes empfahl den Ausstieg aus dem Goldstandard, um eine expansive Geldpolitik zu ermöglichen. Seine geldpolitischen Ideen setzten sich durch, jedoch blieben seine fiskalpolitischen Vorschläge während der Weltwirtschaftskrise unbeachtet. Milton Friedman und Anna J. Schwartz, Monetarismus. Nach 1945 prägte John Maynard Keynes Erklärung lange Zeit die Deutung der Weltwirtschaftskrise. In den 1970er Jahren setzte sich der Monetarismus durch, der die Krise als Folge einer falschen Geldpolitik der Zentralbanken sieht. Monetaristen betonen die Regulierung der Geldmenge als zentrale Stellgröße und lehnen zusätzliche staatliche Ausgabenprogramme ab. Milton Friedman und Anna J. Schwartz veröffentlichten im Jahr 1963 die A Monetary History of the United States, in der sie der Federal Reserve vorwerfen, die Depression durch eine unzureichende Reaktion auf die Bankenkrise und eine Hochzinspolitik zu verschärfen. In der Zeit von 1930 bis 1932 sank die Geldmenge in den Vereinigten Staaten um 30%, was zu einer Deflation führte. Monetaristen halten diese Deutung der Krise für zutreffend, auch wenn manche Wissenschaftler sie für unzureichend halten, um die gesamte Schwere der Krise zu erklären. Gemeinsame Position von Keynesianismus und Monetarismus. Nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 empfahlen viele führende Wirtschaftswissenschaftler, dass Regierungen während einer Depression die Geldmenge und gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabil halten sollten. Dies sollte durch eine expansive Geldpolitik und Steuererleichterungen sowie erhöhte Staatsausgaben erreicht werden. Präsident Herbert Hoover und die Federal Reserve jedoch folgten nicht diesen Empfehlungen und ließen das Bankensystem ungestützt. Die sogenannte Liquidationsthese, die die Krise als natürlichen Reinigungsprozess betrachtete, fand in dieser Zeit großen Anklang. Befürworter wie Finanzminister Andrew W. Mellon und Politiker wie Reichskanzler Heinrich Brüning lehnten staatliche Intervention ab und setzten darauf, dass sich der Markt selbst bereinigen würde. Diese Sichtweise wurde von Ökonomen wie Friedrich August von Hayek, Lionel Robbins und Joseph Schumpeter unterstützt, die Depressionen als heilsame Prozesse für die Wirtschaft betrachteten. John Maynard Keynes und Milton Friedman kritisierten jedoch diese Politik. Sie waren überzeugt, dass die Untätigkeit die Krise verschärfte. Keynes warf den Vertretern der Liquidationsthese eine puritanische Haltung vor, während Friedman die österreichische Konjunkturtheorie als schädlich ansah. Er betonte, dass die Untätigkeit in der Großen Depression sowohl in England als auch in den Vereinigten Staaten großen Schaden anrichtete. Schuldendeflation. Milton Friedman und Anna J. Schwartz vertraten eine rein monetäre Erklärung der Weltwirtschaftskrise, während Ben Bernanke diese Sichtweise erweiterte. Er stützte sich auf Irving Fishers Theorie der Schuldendeflation und entwickelte die Theorie der Kreditklemme. Bernanke erklärte, dass sinkende Preise die reale Schuldenlast erhöhen, was zu Insolvenzen und einer weiteren Deflation führen kann. Die Banken reagieren auf steigendes Risiko, indem sie weniger Kredite vergeben, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter verringert. Empirische Daten zeigen, dass die Schuldendeflation eine wichtige Ursache der Weltwirtschaftskrise war. Zwischen 1929 und 1933 erlebten fast alle Industrienationen eine Deflation. Eine Lösung wird in einer Reflationspolitik gesehen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Bedeutung der Erwartungshaltung. Die monetaristische Sichtweise und der Schuldendeflationseffekt wurden durch die Modellierung von Erwartungen erweitert. Ab den 80er Jahren wurden rationale Erwartungen zunehmend in volkswirtschaftliche Modelle integriert und sind seitdem Teil des wirtschaftspolitischen Mainstreams. Thomas Sargent, 1883, Peter Temin und Barry Wigmore, 1990, sowie Gauti B. Egerton, 2008, betonten die Rolle der Erwartungen der Wirtschaftsakteure für das Ende der Weltwirtschaftskrise. Der Wendepunkt kam im März 1933, als Franklin D. Roosevelt die Amtsgeschäfte übernahm. Die politischen Änderungen, wie das Ende des Goldstandards und der Verzicht auf Haushaltsüberschüsse in Krisenzeiten, führten zu einem Stimmungsumschwung. Die Bevölkerung erwartete nun eine leichte Inflation und einen wirtschaftlichen Aufschwung, was zu höheren Investitionen und stärkerem Konsum führte. In anderen Ländern, wie im Deutschen Reich, bewirkte der Wechsel der Regierung ebenfalls eine Veränderung der Erwartungen und einen Wendepunkt in den Wirtschaftsdaten. Diese Sichtweise steht im Einklang mit Milton Friedman und Anna Schwartz, die eine gut angepasste Geldpolitik als notwendig für die Verhinderung einer Depression ansahen. Jedoch war die Geldpolitik in der Weltwirtschaftskrise durch niedrige Zinsen begrenzt und erst eine Änderung der Erwartungen machte sie wieder wirksam. Eine moderat straffere Geld- und Fiskalpolitik in den Vereinigten Staaten ab 1933 führte 1937 zu einer Rezession, da viele Akteure glaubten, die zuvor aufgegebenen Politikdogmen würden wieder eingeführt. Protektionismus. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise setzten viele Länder auf protektionistische Zollpolitik. Die Vereinigten Staaten führten am 17. Juni 1930 mit dem Smoot-Hawley Tariff Act Zollerhöhungen ein, was eine Welle ähnlicher Maßnahmen in anderen Ländern auslöste. Das Deutsche Reich verfolgte zwischen 1930 und 1932 eine Deflationspolitik, die die Krise verstärkte. Im September 1931 löste das Vereinigte Königreich den Währungskrieg aus, indem es das Pfund Sterling vom Gold abkoppelte, was das bestehende Weltwährungssystem beendete. Diese Maßnahmen führten zu weiteren Versuchen der Handelspartner, ihre Handelsbilanz zu verbessern. Charles P. Kindleberger beschrieb dies als den Leitsatz »Beggar thy neighbor«, was den Welthandel stark schrumpfen und die wirtschaftliche Erholung verzögern ließ. Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise ab 2007. Vor der Weltwirtschaftskrise ab 2007 gab es eine lange Phase ohne größere Konjunkturschwankungen. Dabei wurde übersehen, dass die in den 1930er Jahren geschaffenen Institutionen zur Krisenvermeidung an neue Bedingungen angepasst werden mussten. Ein Schattenbankensystem entstand, das sich der Regulierung entzog, und die Einlagensicherung war zu niedrig. Die Insolvenz von Lehman Brothers im Jahr 2007 führte zu einem internationalen Ansturm institutioneller Anleger, was das Finanzsystem stark belastete. Im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise ab 1929 reagierten Regierungen und Notenbanken diesmal schneller. Viele Staaten erhöhten die Staatsausgaben und senkten Steuern, während Notenbanken Liquidität bereitstellten. Die Rezession war schwer, aber nicht so gravierend wie in den 30er Jahren. Das fortschrittliche Steuersystem und das Sozialversicherungssystem in den USA und Europa halfen, die Konjunktur zu stabilisieren, was die Auswirkungen der Krise minderte.